Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die folgende Folge haben Edwin und ich live vor Publikum auf der Buchmesse in Leipzig aufgenommen. Deshalb ist die Qualität ein wenig anders, als ihr es gewohnt seid. Seht uns das bitte nach. Ein Thema, das wir zu Beginn ankündigen, konnte leider aus technischen Gründen nicht in die Folge aufgenommen werden. Da ging es um die Literatur im heutigen Russland. Aus diesem Grund hört ihr bei Minute 42 einen kurzen Zwischenton. Wir hoffen, ihr hört das Gespräch mit der Russland-Korrespondentin Ina Hartwig trotzdem ebenso wie wir mit großem Gewinn.
Sie empfangen Radio Almata.
Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast.
Ja, herzlichen Dank für das Interesse an unserer Veranstaltung in Kooperation mit dem Deutschen Kulturforum Östliches Europa. Wir sind seit mehr als 3 Jahren damit beschäftigt, dass wir Hintergründe, kulturelle, historische, gegenwartsbezogene Hintergründe über russlanddeutsche Aussiedler, über unseren Podcast vermitteln an die Breite der Gesellschaft, also nicht nur an die Russlanddeutschen, sondern wir versuchen allen das so sinnvoll und sinnstiftend wie möglich zu erklären, warum diese 3 Millionen Menschen in Deutschland leben und als Spätaussiedler hier aufgenommen wurden. Darum geht es in unserem Podcast. Mein Name ist Edwin Wagentin, ich leite das Kulturreferat für Russlanddeutsche in Detmold am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, bin von Haus aus Philologe und studierter Historiker. Und das ist meine Kollegin Ira Peter. Willst du dich kurz vorstellen?
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin freie Journalistin, wohne in Mannheim und Ina und ich kennen uns auch schon seit 20 Jahren. Wir haben nämlich zusammen in Heidelberg studiert und waren auch beide in Nizza im Auslandssemester.
Möchtest du Ina auch gleich vorstellen?
Genau, ich fange direkt an. Ina wurde ebenso wie Edwin und ich in der Sowjetunion geboren und kam 1992 mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie hat dann später unter anderem in Heidelberg studiert, wurde danach in Mannheim zur Journalistin ausgebildet und ist seit 2008 mit einigen Unterbrechungen, aber doch immer wieder in Moskau als Korrespondentin tätig für unterschiedliche deutschsprachige Medien. Im Herbst 2023 ist ihr literarisches Sachbuch Friedas Enkel erschienen im Verlag FAZ Allgemeine Buch. Und um dieses Buch geht es heute und vorab wird Edwin kurz sagen, um was es in dem Buch geht.
Ja, und vor allem schön, Ina, dass du heute hier sein kannst.
Ja, sehr gerne. Ich habe es tatsächlich hierher geschafft.
Ich hoffe, du erlaubst mir, kurz zu erzählen, worum es in deinem Buch geht. Du kannst ja gerne dann berichten.
Dann ein, wenn es nicht stimmt.
Genau, das können wir im Gespräch dann vertiefen. In dem Buch Friedas Enkel, meine Familie und das Erbe der Gewalt in Russland, geht die Autorin der Frage nach, warum war meine Großmutter so, wie sie war? Hart zu sich und ihren Nächsten, pragmatisch fatalistisch. Und was steckten hinter ihren Albträumen, die sie gegen Ende ihres Lebens geplagt hatten? Frieda Hartwig, geborene Sonnenberg, verbrachte ihre Kindheit in einem deutschen Dorf in der westlichen Ukraine, geriet jedoch wie so viele Hunderttausende Angehörige der deutschen Minderheit in der Sowjetunion in der Kriegszeit in die Mühlen zwischen die zwei totalitären Systeme. Von der Wehrmacht in den sogenannten Wartegau getrieben. Wartegau war eine Region oder ist eine Region in Polen, die im nationalsozialistischen Sprech so bezeichnet wurde. Hatte sie da auch unter anderem sowas wie Zwangsarbeit verrichtet, wurde dann aber nach Kriegsende von der Sowjetunion wieder zurück in Anführungszeichen in die Heimat repatriiert gegen ihren Willen und geriet dann in die Region des heutigen, also in die Region Ural, wo sie dann richtige Zwangsarbeit verrichten musste. In dieser Zeit verlor sie ihren ersten Mann oder den Kontakt zu ihrem ersten Mann und lernte aber dann in der Verbannung ihren zweiten Mann kennen, Richard Hartwig, der auch verwitwet war und dann später in die Ehe brachte er sowohl seine Kinder als auch Frieda und bekam dann auch noch gemeinsame Kinder. Nachdem diese Zwangsarbeitszeiten dann vorbei waren und die Zeit als Sondersiedler, das sind eine Kategorie von sowjetischen Bürgern gewesen, die keine Freiheiten genossen bis 1955, sind sie dann freiwillig in die südliche Region Russlands, in die Grenzregion zu Kasachstan gezogen und dann später in den 90er Jahren nach Deutschland ausgesiedelt. In ihrem literarischen Sachbuch analysiert die Autorin entlang ihrer Familiengeschichte und der eigenen Biografie anhand von Reportagen, historischen Exkursen und Analysen die Folgen staatlicher Gewalt in Russland. Die Korrespondentin reiste dafür in die russische Provinz, zum Teil auch zu den Orten ihrer Jugend, aber auch zu den Orten, in denen ihre Familie verbannt war. Darüber hinaus berichtet Ina Hartwig über den Journalismus im heutigen Russland, Kinder- und Jugenderziehung, Geschlechterrollen, Minderheiten, Opposition und vor allem über das Verhältnis zwischen Staat und Individuum. In einer Gesellschaft, die seit Generationen nichts außer Diktatur, Indoktrination, Totalitarismus und Despotie kennt. Mit dem Buch bietet Ina Hartwig nicht nur Verstehensmöglichkeiten der Kollektivpsychologie des modernen Russlands, sondern auch einen Teil deutscher Migrationsgeschichte. Das heutige Russland ist laut dem UNHCR nach Indien und Mexiko das Land mit der dritthöchsten Abwanderung. Sind es in den ersten zwei Ländern die schiere Bevölkerungsgröße und wirtschaftliche Gründe, so sind es bei Russland vor allem politische Gründe, warum Menschen das Land verlassen. Unter den 10 Millionen Menschen, die in den vergangenen Jahrzehnten Russland verlassen haben, sind knapp 1 Million Russlanddeutsche, die als Spätaussiedler hierher gekommen sind und jetzt als Deutsche unter Deutschen hier bei uns leben, unter anderem wir drei. So, das war meine Kurzbeschreibung des Buches.
Ja, wir möchten heute über vier Themen mit Ina sprechen. Zum einen wird es um die Generation der russlanddeutschen Großmütter gehen. Dann möchten wir über das Thema Erinnerungskultur sprechen, über das heutige Deutschland und Russland. Und am Ende möchten wir auch über verbotene Literatur in der Russischen Föderation heute sprechen. Ich fange mit der ersten Frage an dich an. Du begibst dich in deinem Buch Friedas Enkel ja auf die Spuren deiner Großmutter Frieda. Was war das für ein Mensch und was ist aus deiner Sicht so typisch an ihr als russlanddeutsche Großmutter?
Frieda war ein Mensch, der sehr hart zu sich selbst war. Ein Mensch, der über die Jahre hinweg gelernt hat, Emotionen abzustellen. Ich habe sie nie als eine Großmutter erlebt, die ihre Arme ausgebreitet hätte und einen geliebt hätte. Sie war immer sehr distanziert, immer sehr fordernd, immer sehr hart. Und ich habe das als Kind nicht verstanden. Ich hatte noch eine andere Großmutter, die war ziemlich anders. Und jedes Mal, wenn ich den Kontakt gesucht habe, war da wie so eine verschlossene Tür. Und als Kind habe ich sie nicht gemocht, weil sie eben so eine harte Frau für mich zu sein schien. Und erst mit der Beschäftigung der allgemeinen Geschichte der Russlanddeutschen, mit der Beschäftigung mit ihrer Geschichte, mit den Fragen, die ich dann auch letztlich über Jahrzehnte hinweg gestellt habe und sehr wenig erstmal erfahren habe, habe ich verstanden, warum sie wahrscheinlich so geworden ist. Frieda hat 2 Vertreibungen erlebt. Damit ist sie ein sehr gutes Beispiel, muss man sagen, für all die russlanddeutschen Großmütter und nicht nur Großmütter, die ein kollektives Schicksal einfach über sich ertragen lassen mussten, die in Armut aufgewachsen ist, die sehr viel Gewalt erfahren hat und diese Gewalt dann auch ausgeübt hatte und der die Chance genommen wurde, letztlich sich selbst als Subjekt auch zu begreifen. Und das ist natürlich nicht nur den Russlanddeutschen passiert, aber eben auch Russlanddeutschen, die als Menschen, weiß ich nicht, 5. Klasse betrachtet wurden und als Volksfeinde letztlich weggesperrt sein sollten.
Wie ist sie denn hier in Deutschland aufgenommen worden? Hat sie sich dann hier in der Heimat gefühlt? Und ich weiß nicht, ich kenne viele ältere russlanddeutsche Frauen, die dann zum Beispiel Kopftuch in der Öffentlichkeit getragen haben. Hat deine Oma auch so ausgesehen?
Ja, sie sah ziemlich so aus. Sie galt in der Sowjetunion als Faschistin. Und kaum war sie in Deutschland, für sie ihre Heimat, davon hat sie auch immer gesprochen, war sie die Russin, die ein komisches Deutsch sprach. Sie sprach ein sehr altertümliches Deutsch. Immerhin sprach sie das, wir alle sprachen das nicht. Und sie hatte auch ein Kopftuch an und so Schlappen, mit denen sie auch von innen nach draußen gegangen ist und immer dafür gesorgt hat, dass alles ordentlich ist.
Schlappen, die man auch Tapatschki genannt hat.
Genau.
Hattest du auch so eine Großmutter Frieda mit ähnlichen Erfahrungen?
Meine Großeltern sind alle Jahrgang 1910, 1912. Die sind also leider sehr früh verstorben. Ich bin 83 geboren. Das heißt, ich habe jetzt nicht so viele Erinnerungen an sie. Aber sie haben natürlich eine ganz ähnliche Geschichte mit Vertreibung aus der westlichen Ukraine. Ein Teil meiner Familie war auch in den Wartegau gelangt mit der Wehrmacht zusammen und kam dann später nach Kasachstan und musste auch Zwangsarbeit verrichten. Und das Ankommen hier war natürlich dann schwierig, gerade für die ältere Generation, weil sie ja dachten, sie kommen in die Heimat und plötzlich war das dann doch keine Heimat. Das muss schwierig gewesen sein, das zu verarbeiten. Hat sie darüber gesprochen, wie sich das für sie anfühlt?
Nee, Frieda hat auch hier natürlich sehr wenig über sich gesprochen, über ihre Gefühle, über ihre Empfindungen, über das, wie sie das wahrnahm. Sie nahm das halt hin. Das hat sie gelernt. Das konnte sie sehr gut. Und die Lage war dann so, wie sie war, also hat sie sich quasi angepasst und auch von uns allen verlangt, dass man sich anpasst. Und das haben wir dann letztlich auch getan.
Ja, man spricht bei den Russlanddeutschen auch über so eine doppelte Ausgrenzungserfahrung. Wie du es schon gesagt hast, in der Sowjetunion galt sie als Faschistin. Faschistin, das war so eine Bezeichnung für ethnische Deutsche und man hat denen dadurch irgendwie so unterstellt, sie würden anders sein und der Sowjetunion Schaden zufügen oder waren per se anders und gefährlich. Und nachdem sie nach Deutschland gekommen sind und den deutschen Behörden gegenüber nachgewiesen haben, wie deutsch sie sind, wurden sie von der Nachbarschaft und von der Bevölkerung einfach nur als Russen bezeichnet. Und das ist diese doppelte Ausschlusserfahrung, die diese Generation, diese Zeitzeugengeneration erlebt hatte und das sie wirklich sehr schwer getroffen hat, auch in ihrem Selbstbild. Und diese auch nicht aufgenommen werden in ihrem Schicksal, also dass man das nicht akzeptiert hatte.
Du nutzt Frieda ja, um das, was in eurer Familie verschwiegen wurde, zu erzählen. Gleichzeitig dient Frieda und ihre Biografie dazu, das Verschwiegene, das Verdrängte in der sowjetischen und heutigen Gesellschaft der Russischen Föderation zu erzählen. Welche Parallelen siehst du da und wie hast du sie verknüpft in deinem Sachbuch?
Ich sehe da sehr, sehr große Parallelen, denn die Russlanddeutschen, Frieda, letztlich wir alle und alle ex-sowjetischen Bürger haben gelernt zu verdrängen, haben gelernt nicht nachzufragen. Es wurde ihnen, seit sie klein sind, immer gesagt, steck deinen Kopf nicht raus, sonst wird darauf gehauen. Und es wird bis heute darauf gehauen. In Russland stecken sehr wenige Menschen den Kopf hinaus, weil sie gelernt haben, dass das zu überleben hilft. Das hatte Frieda gelernt und das lernen die heutigen Kinder in Russland. Und da sehe ich eine sehr, sehr große Gefahr, dass man sich mit seiner Vergangenheit nicht beschäftigt. Russland hat die sowjetischen Verbrechen nie verarbeitet und man sieht heute auf eine furchtbare und tragische Weise, was damit geschieht, wenn man das nicht tut.
Gab es dann eine Zeit in Russland aus deiner Perspektive, du bist ja schon sehr lange Korrespondentin in Russland, übrigens eine der letzten, die durchgehend aus Russland berichtet, für verschiedene deutsche überregionale Medien. Gab es dann Zeiten in Russland, wo es so ein Schimmer der Hoffnung gab, dass dieses Verschweigen irgendwie aufgearbeitet wird oder aus dem Schweigen eben ein Sprechen gemacht wurde? Und wie hat sich das dann entwickelt?
Diese Zeit gab es und da hat man auch gewisse Chancen noch verpasst. Das waren die 90er Jahre, die heute als die wilden und die schlimmen 90er auch als Erzählung, als Narrativ auch missbraucht werden. In den 90ern gab es aber auch viele Dinge, die nicht gut liefen. Freiheit muss man lernen. Freiheit ist ein schwieriges Ding. Und viele, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind, haben diese Freiheit nicht gelernt und die wirtschaftlichen Sorgen waren so groß, dass es ihnen letztlich irgendwann mal egal war, was mit den Archiven passiert, was mit der Vergangenheitsbewältigung, wie auch immer sie geartet sein mag, passiert. Es gab schon in den 80ern, wurden ja gewisse Organisationen gegründet. Memorial ist eine sehr bedeutende, die jetzt leider in Russland auch nicht mehr aktiv sein darf, aber das auf einem gewissen Niveau trotzdem macht. Sie haben Dokumente gesammelt, sie haben sich dafür eingesetzt, dass man die sowjetischen Verbrechen benennt. Und in ihren Archiven zum Beispiel habe ich auch einiges zu meinen Großeltern gefunden. Und dadurch, dass die staatliche Politik mittlerweile so ist, dass man Stalin wieder zu einem großen Mann zu machen versucht, zählt diese Geschichte einfach nichts mehr. Man erzählt immer noch die Heldengeschichte und man lebt in dieser Heldengeschichte und alles, was diese Heldengeschichte stört, wird ausradiert.
Deswegen wird auch aus den jungen Menschen in Russland werden Helden erzogen, also zumindest
Kleine Soldaten.
Kleine Soldaten.
Was ist denn das Besondere an dem sowjetischen Erbe, was so die Aufarbeitung schwierig macht, jetzt im Vergleich vielleicht zu Nachkriegsdeutschland?
Dadurch, dass Deutschland den Krieg verloren hat, wurden sie auch zu einer gewissen Aufarbeitung gezwungen. Und es gab in Deutschland die 68er-Generation, die dann nachgefragt hat, was da los war. Die Sowjetunion hat den Krieg gewonnen. Sie waren die Helden. Und deshalb musste man sich auch mit der eigenen schlimmen Geschichte, man musste sich in dem Sinne mit dem Gulag nicht beschäftigen oder man wollte das auch nicht. Und man hat gelernt zu verschweigen und man hat in Angst gelebt. Angst ist ein sehr starkes Ding. Und dadurch, dass man nicht nachfragt, selbst in der Familie, also ich habe das auch erlebt schon als Kind, dass man gefragt hat, wir haben aber einen komischen Nachnamen, was machen wir eigentlich am Ural? Und warum sind wir eigentlich Deutsche? Was machen denn Deutsche am Ural? Das ist doch sowjetisch. Und da wurde sehr wenig gesagt und schon gar nichts erklärt. Man hatte nur gesagt, halt die Klappe und frag nicht weiter. Und diese Haltung hat sich gehalten und sie hat sich ja auch, also sie ist ja auch mitgebracht worden, auch nach Deutschland, dass man aus einer gewissen Angst heraus dann sagt, lieber beschäftigen wir uns nicht damit. Das ist ja auch eine schwierige Sache, sich mit so einer schweren Vergangenheit und mit dieser Gewalterfahrung, die man so lange und so weit verschlossen hatte, zu beschäftigen.
Kannst du vielleicht kurz beschreiben, und das analysierst du ja in deinem Buch, woraus bestanden diese Gewalt? Also wie äußert sich diese Gewalt? Wie hat sie sich früher in der sowjetischen Gesellschaft geäußert und wie äußert sie sich heute?
Also tatsächlich ist körperliche Gewalt. Man hat die Leute in Lagern untergebracht. Sie mussten dort schuften, sie mussten ein gewisses Soll erfüllen. Dafür bekamen sie Essen. Wenn sie das Soll nicht erfüllt haben, bekamen sie weniger Essen. Sie hatten keine Freiheit. Also sie durften sich auch nicht frei bewegen, also in den Sondersiedlungen, im Gulag auch nicht. Und selbst als zum Beispiel 55 meine Großeltern sich hätten wegbewegen dürfen aus der Sondersiedlung, konnten sie das nicht, weil sie woanders keinen Job gefunden haben. Und in der Sowjetunion konnte man nur über den Job quasi woanders hinziehen. Und als Volksfeinde, sogenannte, hat man sie jetzt nicht überall anstellen wollen. Und dann gibt es natürlich auch die psychische Gewalt, dass man sagt, du bist ein Nichts, du bist ein Kind, du hast hier nichts zu sagen. Oder also diese Art von Gewalt. Und in der Sowjetunion durfte man auch nicht aus dem Land reisen, wenn man nicht besondere Gründe vorbringen konnte. Russland entwickelt sich mittlerweile auch dazu, dass man in gewisse Länder nicht mehr so einfach reisen kann. Das zwar darf, aber auch nicht alle. Es gibt gewisse Bevölkerungsgruppen, die dürfen das auch nicht. Dürfen in kein Ausland reisen. Und die Gewalt heute äußert sich im Krieg in der Ukraine. Sehr geballt. Aber auch nach innen. Sobald man eine andere Meinung hat und sie auch vor allem öffentlich äußert, steht man mit einem Fuß im Gefängnis. Und das wollen nicht alle riskieren und das können auch nicht alle riskieren, weil sie wissen, hier ist mein Leben, ich lebe in diesem Land, ich will überleben, also halte ich die Klappe.
Also bezeichnenderweise, darüber schreibst du in deinem Buch auch, dass die Menschen in Russland relativ schnell auch in Berührung oder in Kontakt mit Gewalt kommen. Einerseits familiäre Gewalt, Putin hat ja per Gesetz das bagatellisiert. Oder beziehungsweise er hat das ja runtergesetzt. Und junge Männer erfahren das ja dann beim Wehrdienst, was ja heute immer noch also eine unrühmliche Tradition ist, durch Gewalt die jungen Männer zu brechen.
Man sagt ihnen, sie werden so zum Mann. Es ist in der Armee so, es ist aber auch in den Gefängnissen so. In Gefängnissen gibt es ja fast schon eine Foltertradition. Aber es ist auch in den Schulen so. Oder selbst in Kindergärten. Wenn eine Kindergärtnerin beschließt, wir bilden eine Z-Kompanie, um an einer Veranstaltung aufzutreten, können Dreijährige allein von ihrer Entwicklung her nicht sagen, nein, ich mach's nicht. Also stellen sie sich auf und marschieren, während die russische Hymne ertönt. Und die Eltern tragen das mit. Sie finden das sogar zum Teil ganz schön. Sehen ja so hübsch aus, die Kleinen. Und da wird das immer weitergetragen. Diese Erfahrung, naja, mit uns hat man das auch gemacht, hat uns auch nicht geschadet. Die Frage ist, hat das wirklich nicht geschadet? Und da wird auch gerade an einer neuen, letztlich Menschwerdung gearbeitet, so wie in der Sowjetunion der neue Mensch erzogen werden sollte, was ja auch durchaus gelungen ist, wird jetzt auch an einer Gesellschaftsordnung herumgebastelt, die Helden reproduzieren soll. Die Familienwerte werden ja zumindest im offiziellen Narrativ hochgeschätzt. Es soll eine Mehrkinderfamilie her. Zwei Kinder sind nix. Ab drei wird es erst interessant und am besten kriegt man schön 8 Kinder. Und was das aber heißt, wird nicht erklärt, also was das auch für eine Belastung für Familien ist. Hauptsache, wir haben das Menschenmaterial, mit dem wir alles anstellen können, was wir wollen. So die Politik.
Ina und ich haben uns ja mit Anfang 20 in Heidelberg an der Uni kennengelernt und wenn ich mich richtig erinnere, war das Thema unserer Herkunft, also dass wir Russlanddeutsche sind, das war nie Thema zwischen uns. Und ich finde es so interessant, dass wir uns jetzt aber beide beruflich damit doch so intensiv auseinandersetzen. Wann kam denn bei dir dieses Interesse auf?
Das Interesse war eigentlich immer da für mich persönlich. Allerdings hatte man gewisse Erfahrungen gemacht, auch in Deutschland. Man will ja als Kind, als Jugendlicher dazugehören. Und wenn man diese Ausschlusserfahrung macht, ah, du bist ja mal komisch, siehst komisch aus, will man das ja nicht. Und dann schämt man sich auch für sich und für seine Eltern und für ihre Sprache. Und aber im Inneren interessiert es ja einen, warum ist man eigentlich so und was hat einen zu dem gemacht, was man ist. Und ich habe jahrelang nichts darüber erzählt, woher ich komme, weil ich immer das Gefühl hatte, das wird als negativ empfunden. Und ich hatte letztens meine ehemalige Französischlehrerin getroffen und die sagte, für mich warst du immer eine Urdeutsche. Und das fand ich irgendwie auch etwas erschreckend, weil ich dachte, okay, meine Tarnung war also echt perfekt. Und so richtig angefangen habe ich mich dafür zu interessieren, als ich dann nach Russland ging, 2008, dann 2010 für mehrere Jahre. Ich wollte immer auch in diese Sondersiedlung fahren, wo mein Vater zur Welt gekommen ist, weil das immer so etwas, ja, fast Mystisches hatte in der Familie und dachte, ich will mir das angucken, weil darüber konnten sie sehr wenig erzählen. Und ich merke aber auch heute, dass es mir in manchen Situationen durchaus schwerfällt zu sagen, ja, ich bin Russlanddeutsch, weil die Leute immer noch extrem wenig darüber wissen, wer wir sind. Und das finde ich, ehrlich gesagt, erschreckend, weil ich mir dann denke, es sind Millionen von uns da, es sind eure Nachbarn. Warum beschäftigt ihr euch nicht damit, was das für Menschen sind? Und dass sie keine Russen sind, die sind vielleicht etwas anders geartete Deutsche, weil sie eben eine etwas anders geartete Prägung mitbringen. Aber es sind Deutsche und es ist ein Teil der deutschen Geschichte.
Wie wirst du denn in Russland wahrgenommen als Deutsche, als Russin? Merken sie, dass du längere Zeit nicht in Russland gelebt hast?
Also Ina spricht akzentfrei Russisch, deswegen fällst du ja auch gar nicht so auf, oder, wenn du dich nicht vorstellst.
Genau, also wenn ich einfach durch die Straßen laufe, bin ich so eine wie alle anderen auch. Ich bin sehr seltsam, glaube ich, für die Leute. Weil sobald ich mit ihnen spreche, bin ich eine Russin quasi in ihren Augen. Ich stelle aber manchmal, also auch außerhalb der Arbeit, stelle ich manchmal seltsame Fragen, weil sie dann denken, ja, aber...
Solche Fragen stellen keine Russen.
Ja, genau. Es wird mir auch tatsächlich gesagt, ja, hast du irgendwie die letzten 20 Jahre verpasst? Dann denke ich, ja, habe ich. Und beim Arbeiten werde ich als suspekt wahrgenommen. Vor allem, also immer mehr tatsächlich, weil ich ja Russisch spreche, meine Notizen aber auch oft auf Deutsch mache. Und dann gucken sie und denken dann, was ist das für eine eigentlich? Ist sie nicht Spionin? Und das ist natürlich ein Vorwurf, der gefährlich sein kann. Und als ich als Studentin, ich habe in Petersburg mein Austauschsemester gemacht und bin dann durchs Land gefahren. Und da wurde ich immer als Nascha wahrgenommen. So quasi die Unsrige, die kommt jetzt quasi hierher, wo sie geboren ist, guckt sich das an, ist ja ganz schön. Und dann darf sie auch komische Fragen stellen und irgendwie komisch reagieren. Über unsere Witze nicht lachen oder über Sachen lachen, über die wir nicht lachen. Also ich bin irgendwie ja zwischen allem so ein bisschen. Im heutigen Russland ist das schwierig, das zu sein, was man ist. Vor allem, wenn dieses Ich von der offiziellen Politik als fremd, falsch, anders wahrgenommen wird und seien es nur grüne Haare. Dann hat man schon ein Problem in der Schule oder im Kindergarten oder am Flughafen wird man rausgezogen, um zusätzliche Fragen gestellt zu bekommen. Und es geht dann noch weiter. Es gibt gewisse Gesetze, die gewisses Ich-Sein verbieten. Die LGBT-Bewegung ist als extremistisch eingestuft worden.
Die Zeugen Jehovas auch?
Ja, und selbst einige Literaten gelten als Terroristen. Und das ist tatsächlich, und das merkt man auch im täglichen Leben, dass auch den Kindern gesagt wird, verhalte dich unauffällig. Und dieses Verhalte dich unauffällig kenne ich auch als Kind.
Was haben denn Russlanddeutsche, die heute in Deutschland leben, überhaupt so mit der Russischen Föderation gemeinsam? Weil du kennst ja jetzt beide Länder sehr, sehr gut.
Es kommt ja immer darauf an, welche Russlanddeutschen man sozusagen betrachtet. Ich glaube, viele, vor allem auch ältere Russlanddeutsche, haben diese Angst, die sie noch aus der Sowjetunion mitgebracht haben, sehr verinnerlicht. Und sie wollen sich der Vergangenheit und den Mechanismen, die die Sowjetunion ihnen sehr, sehr gut eingeimpft hat, nicht verarbeiten. Die lassen sich wahrscheinlich auch gern und oft vom russischen Fernsehen vereinnahmen, weil gewisse Narrative so in ihrem Kopf stimmen. Viele Jüngere, glaube ich, aber ich habe in Deutschland mit relativ wenigen Russlanddeutschen zu tun, zumal auch ich in den letzten Jahren auch gar nicht mehr hier lebe. Sie kennen, glaube ich, die Geschichte nicht so richtig. Das merke ich ja auch zum Beispiel bei meinem Bruder, der einen russischen Vornamen hat und immer so als der Russe galt und sich immer dagegen wehren musste, dass er eben kein Russe ist. kann aber wenig dazu sagen, was er eigentlich ist, beziehungsweise was die Geschichte seiner Vorfahren ist. Der hat jetzt mein Buch gelesen und sagte dann, ach, so ist das. Denke ich, na, immerhin. Und ich glaube, da ist wenig, aber auch wenig aus der Mehrheitsgesellschaft, da diese Fragen auch stellen zu können, stellen zu dürfen und nicht das Gefühl zu haben, man ist hier fremd. Denn wenn man dieses Gefühl hat, versucht man, glaube ich, einiges, um nicht fremd zu sein. Und ja, beschäftigt sich dann halt weniger damit, was vor 200 Jahren war.
Was glaubst du, warum aus der sogenannten Mehrheitsgesellschaft kein sonderliches Interesse für dieses Thema da ist? Hast du dir Gedanken darüber gemacht, woran liegt denn das, dass das Interesse nicht da ist?
Das frage ich mich auch immer wieder. Ich glaube tatsächlich, weil auch in den 90ern, als so viele Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kamen, sehr wenig dafür getan wurde, den Leuten zu erklären, wer sie sind. Also wer diese neuen komischen Millionenhaft da quasi Verbrecher mit dem Schäferhund, was weiß ich, also dann ins Land gekommen sind. Und das waren für viele einfach die Russen, weil sie tatsächlich anders ausgesehen haben, anders gesprochen haben, kein Deutsch gesprochen haben, immer die Fremden waren und dann zwar immer so ganz tüchtig, aber doch irgendwie anders.
Also ich glaube, Deutschland war damals in den 90er Jahren eben mit der Wiedervereinigung so beschäftigt, dass man kaum noch Ressourcen und Möglichkeiten sah, sich anderen Themen zuzuwenden. Dabei hatte ja der Fall des Eisernen Vorhangs eben nicht nur die deutsch-deutsche Wiedervereinigung befördert, sondern auch die Aussiedlung so vieler anderer Menschen, die jahrzehntelang dafür gekämpft haben, auch auszusiedeln, wie auch in deiner Familie, der Großvater Richard. Und darüber schreibst du ja, hatte ja sein Leben lang davon geträumt, nach Deutschland aussiedeln zu dürfen. Aber es ist ihm nicht gelungen. Welche Versuche, hatten Sie damals Versuche unternommen oder was hat Sie davon abgehalten, früher auszusiedeln als in den 90er Jahren?
Sie hatten in den 70ern einen Versuch unternommen, weil es tatsächlich auch Verwandte gab, die in den 70ern ausgewandert waren, auch zu gehen. Und so richtig weiß ich es nicht, weil sie nicht so recht darüber sprechen wollten. Aber es hieß dann, irgendwas hat nicht geklappt und sie haben dann nicht mehr weitergekämpft, weil sie dann auch, das waren die 70er Jahre, Angst hatten, dass es sich gegen sie wenden könnte. Und dann dachten sie, okay, dann warten wir ein paar Jahre. Und dann versuchte das auch mein Vater als junger Mann. Und bei dem funktionierte das auch nicht, weil es hätten die Eltern, seine Eltern, machen müssen. Und sie hatten dann so ein bisschen Bedenken und eine sehr große Vorsicht, das nochmal zu wagen.
Also tatsächlich waren das ja die sowjetischen Behörden, die viele Menschen gehindert haben, auszusiedeln. Die Bundesrepublik Deutschland hat ja seit den 50er Jahren dieses Programm gehabt, aber das waren eben die sowjetischen Behörden, die die Menschen gehindert haben, auszusiedeln, beziehungsweise sie auch mit Restriktionen überzogen haben oder auch Verfolgungen. Es gibt da viele Fälle, die wir auch in unserem Podcast angesprochen hatten, von Menschen, die als Dissidenten aktiv waren, die zum Teil Flugzeuge entführt hatten, um aus der Sowjetunion rauszukommen, um als Spätaussiedler anerkannt zu werden hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich glaube, man hat irgendwie verpasst, diese Geschichte als eine dramatische Geschichte des unbedingten Willens, aus der Sowjetunion rauszukommen, auch zu vermitteln. Im allgemeinen Bewusstsein ist es ja sowas wie, naja, die Möglichkeit hat sich ergeben. Die wirtschaftliche Situation war eben so prekär in der zerfallenen Sowjetunion, dass es den Menschen eben einfacher war, nach Deutschland zu gehen. Und aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber aus meiner Sicht ist es nicht wirklich sinnstiftend für Friedas Enkel, also für die nachfolgende Generation, um zu verstehen, warum denn damals die Eltern sich entschlossen haben, dann die Sowjetunion zu verlassen oder die zerfallene Sowjetunion. Oder wie seht ihr das?
Also bei meiner Familie war das tatsächlich ein sehr, sehr tiefer Wunsch, in die Heimat zurückzugehen. Sie konnten zwar wenig erklären, was diese Heimat ist. Und sie hatten überhaupt keine Vorstellung davon, was diese Heimat ist. Aber es war Deutschland. Und darüber wurde immer gesprochen. Und als ich dann mit dem Fall des Eisernen Vorhangs diese Möglichkeit bot, viel einfacher diese Dokumente einzureichen und die Sowjetunion zu verlassen. Auch das war nicht besonders einfach. haben sie diese Chance genutzt und kamen in Deutschland an und waren dann durchaus überrascht, dass dieses Deutschland doch so anders war, als sie sich das ausgemalt hatten.
Ich würde gerne jetzt noch einen Schwenk machen zum heutigen Russland. Du bist als Korrespondentin seit vielen Jahren vor Ort. Wie ist denn so deine Wahrnehmung? Jetzt waren kürzlich Wahlen in Anführungszeichen in der Russischen Föderation. Wie viel Zuspruch hat Putin wirklich? Und wie ist die Stimmung aktuell im Land?
Also er hat sicherlich keine 87% Zuspruch, aber die Mehrheit steht hinter ihm aus unterschiedlichen Gründen. Die meisten, weil sie Konformisten sind, weil sie sich eingerichtet haben im Leben und denken, auf mich kommt es nicht an. Ich kann hier sowieso nichts verändern, also lebe ich mein Leben so, wie es für mich gerade schön ist und machen es sich schön und reden es sich vor allem auch schön. Es gibt Leute, die finden alles gut, was er macht. Es ist aber eine Minderheit eigentlich. Genauso eine Minderheit gibt es, die alle schrecklich finden, was dort passiert, die aber aufgrund der Gesetze sich zurückziehen und in so eine Art politischen Winterschlaf gegangen sind. Ich fand es sowohl bei der Beerdigung von Nawalny als auch bei dieser sogenannten Wahl, als es diese Aktion gab, 12 Uhr gegen Putin, wo man sich in die Schlangen vor die Wahllokale stellen konnte, wenn man dagegen war, dass die Menschen da so aufgeblüht sind, weil sie gesehen haben, ich bin nicht allein. Und es fand ich tatsächlich sehr berührend, weil sie sagen, also gerade bei der Wahl war das zu sehen, bei der Beerdigung traf man ja verschiedene Leute, aber bei der Wahl war das ja quasi ein kleinerer Bezirk, das war dein Haus, das war das Nachbarshaus und das Haus des Nachbarn. Und du siehst, das sind meine Nachbarn, von denen ich eigentlich gar nicht wusste, dass sie ähnlich denken wie ich. Und die siehst du ja dann später auch im Hof, beim Einkaufen. Und das ist ja eine Art auch Vereinigung, zumindest im Geiste. Sie können wenig ausrichten, weil die Gesetze einfach so hart sind. Man kann kaum mehr etwas Öffentliches gegen das diktatorische Regime. Ich habe mich früher immer geweigert, dieses Land als Diktatur zu bezeichnen. Und heute sage ich, das ist eine. Durch und durch. Mit teiltotalitären Tendenzen, weil, das hat auch diese Wahl gezeigt, von den Leuten auch verlangt wird, nicht nur für oder gegen ihn zu sein, sondern tatsächlich es zu zeigen, dass man dafür ist. Es gibt Bürgermeister, es gibt Beamte, die dann sagen, wir werden jeden überprüfen, der nicht zur Wahl gegangen ist. Und wenn er nicht zur Wahl gegangen ist, dann wird er gefeuert. Und das ist ja schon eine, du musst dich bekennen zu diesem Regime. Und wenn du dich aber gegen das Regime bekennst, was ja durchaus geschieht, und das sind sehr, sehr, sehr mutige Menschen, die haben ein sehr, sehr schweres Leben dort. Und teils endet das dann mit dem Tod.
Ina, ist es dann nicht auch für dich gefährlich, wenn du so klare Worte findest? Also klar, du hast einen deutschen Pass, aber du lebst dort und irgendwie die Regeln verschieben sich so nach Gutdünken, habe ich den Eindruck. Wie empfindest du deine persönliche Gefahr?
Es gibt eine Gefahr und ich empfinde auch ein gewisses Damoklesschwert über mir, weil dieses Regime natürlich ein sehr willkürliches ist und die Ungewissheit ein sehr, sehr groß ist. Allerdings halte ich es für wichtig, dass man aus diesem Land berichtet, weil man wissen muss, was in diesem Land passiert. Und solange es möglich ist und solange es für mich auch persönlich möglich ist, wo ich dann sage, das kann ich tragen, dafür habe ich die Ressourcen, dafür habe ich die Kraft, will ich dort sein, um auch tatsächlich den Millionen Menschen, die im Winterschlaf sind und sich hin und wieder äußern, die Stimme zu geben, die sie verdient haben. In Russland hört sie niemand und ich hoffe, dass man sie in Deutschland hört, weil es tatsächlich diese Stimmen gibt und dieses Land zwar Krieg führt und viele diesen Krieg wie auch immer rechtfertigen und mittragen, aber es sind eben nicht alle. Und auf diese Menschen muss man schauen und auf diese Menschen muss man setzen und ihnen vielleicht Europa auch nicht ganz verschließen.
Also eine unmittelbare Auswirkung dieser Politik und dieses Verhältnisses zwischen Person Ina Hartwig und der Politik in Russland ist zum Beispiel unsere anstehende Veranstaltung am 27. März in Köln im Lefkopele-Forum. Die haben wir jetzt geplant, die werden wir durchführen, aber letztes Wochenende wurde das Lefkopele-Forum, ein in Deutschland eingetragener Verein, der in Russland nicht aktiv ist, benannt nach dem sowjetischen Dissidenten Lev Kopelev, wurden zur unerwünschten Organisation erklärt. Und da mussten wir uns absichern und Ina fragen, ob es für sie überhaupt okay ist, dass sie jetzt dann eine Veranstaltung bei einer Organisation durchführt als Gästin, die in Russland vom Justizministerium eben als eine unerwünschte Organisation eingetragen ist. Also dann schwingt immer schon im Hintergrund so eine innere Zensur.
Ich würde das nicht als Zensur bezeichnen, aber unerwünschte Organisation ist halt schon ein Label, das, also es richtet sich natürlich gegen russische Staatsbürger. Und wenn man als russischer Staatsbürger für eine unerwünschte Organisation arbeitet, wie auch immer diese Arbeit dann definiert wird, wird man kriminalisiert. Es ist ein Verbrechen. Und man muss sich verantworten dafür. Und es ist für mich natürlich schon eine Abwägung, was heißt das? Ich habe als diese Meldung kam, dachte ich, oh nein. Was heißt das für mich? Weil ich bin zwar keine russische Staatsbürgerin, aber ich arbeite ja in Russland. Und aber auch da, ich hatte tatsächlich auch einen Anwalt gefragt, was das dann hieße für mich, und er kam dann auch eben, es richtet sich gegen russische Staatsbürger, aber man weiß es halt nie. Und dieses man weiß es nie ist ja, also ich lebe ja in dieser Blase, dass man weiß es nie, und man muss gewisse Dinge einfach berücksichtigen, sie durchplanen, das frisst natürlich sehr viel Kraft. Und dann sagt man, okay, so weit kann ich gehen und so weit sollte ich vielleicht nicht gehen. Mhm. Was mich mit der Steppe verbindet, ich spiele Akkordeon und es gibt ein russisches Lied, Steppe, der Steppe Krugom, also Steppe überall drumherum. Und als ich nach Deutschland kam, waren meine Eltern der Meinung, das Kind muss ja quasi da in die Gesellschaft, das kann sie ja über die Musik. Und es gab bei uns im Ort einen Akkordeonverein und da sollte ich vorspielen. Und ich habe Steb durch Steb Krugom gespielt.
Liebe Ina, vielen Dank, dass du gestern unserer 44. Steppenkinder-Podcast-Folge warst, und alles Gute für dich weiterhin.
Sehr gern, danke für die Einladung.
Und das war live von der Leipziger Buchmesse 2024. Daher auch diese atmosphärischen Geräusche im Hintergrund. Für diejenigen, die sich fragen, warum hier bei unserem Podcast so viele Nebengeräusche noch sind. Also das ist nicht das Rauschen der Steppe, sondern das ist das Rauschen der Messebesucher.
Danke für Ihr Kommen.
Dankeschön.
Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ira Peter
und Edwin Wagentin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.